Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und wir erkunden das Nintendo-Universum ein Spiel nach dem anderen. Und heute reden wir über etwas, das in der Nintendo-Community gerade ja seit fast einer Woche für richtig viel Gesprächsstoff sorgt. Und zwar die Star Fox Direct, die mit 10 Minuten Vorlaufzeit angekündigt wurde. Das war eine Riesenüberraschung letztendlich. Ich habe es verpasst, wenn ich ehrlich bin. Also ich war auf dem Weg ins Bett, habe noch was gespielt gehabt und dann habe ich irgendwie ein YouTube aufgemacht und auf einmal sah ich Star Fox Videos und habe gedacht, hä? Was ist das jetzt, KI-Gedöns oder was ist denn hier passiert? Und dann habe ich festgestellt, nein, ich habe eine knapp 16-minütige Direct verpasst, die ich dann direkt nachgeholt habe. Und das war tief in der Nacht bei uns in Deutschland zumindest eine Überraschung. Ihr wisst es, ich weiß es und es ist wieder ein Remake von Star Fox 64. Wieder Corneria, wieder Andres, wieder Lylat Wars. Und deswegen sind viele im Internet enttäuscht, wobei das sollte jetzt nicht der Maßstab sein, weil enttäuscht sein und dagegen sein, das ist eher so ein Trend im Internet. Aber selbst Star Fox Zero, das vor 10 Jahren erschienen ist und auch nicht gerade geliebt wurde, hat wenigstens etwas Neues mit dem Stoff gemacht. Es gab neue Levels, neue Fahrzeuge und die hatten damals Star Fox, Star Fox 64 und Star Fox 2 gemischt und dazu neue Sachen noch reingetan. Da war aber eher die Steuerung und die Gimmicks so das große Problem. Ja, ich hätte das Spiel so gefeiert, wenn ich es komplett mit Controller und ohne Second Screen hätte durchspielen können. Ja, ich hatte auch immer irgendwie gehofft, dass Nintendo ja dieses Spiel irgendwie remaked mit normaler Steuerung, da das halt eins der wenigen Wii U-Spiele ist, die nicht für die Nintendo Switch portiert wurden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Und das Spiel Star Fox Zero floppte ja auch mit geschätzten 440.000 Verkäufen. Ziemlich hart. Also das ist schon sehr wenig. Denn sogar Star Fox Command auf dem DS konnte sich mit fast 460.000 Einheiten in Ticken besser verkaufen. Wobei natürlich da die viel größere Userbasis vorhanden war, mit über 150 Millionen DS. Von daher ist das eigentlich gesehen an den potenziellen Käufern der größere Flop. Und Star Fox Command war ja wohl auch einer der Gründe, warum dann die Star Fox Serie lange Zeit eine pausierte letztendlich. Aber wenn wir schon bei den Verkaufszahlen sind, Star Fox Assault für GameCube verkaufte sich 900.000 Mal, Star Fox Adventures 1,8 Millionen Mal, das SNES-Original Starwing oder Star Fox, je nachdem, wo ihr herkommt, wurde 3 Millionen Mal verkauft. Das meistverkaufte Star Fox-Spiel ist eben Star Fox 64 oder Lylat Wars mit 4 Millionen Einheiten und damit auch Platz 9 der meistverkauften N64-Spiele. Das Remake Star Fox 64 3D für den 3DS verkaufte sich 1,07 Millionen Mal und damit immerhin noch knapp besser als die meisten anderen Star Fox-Spiele. Also ist das rein von den Verkaufszahlen nicht so verwunderlich, dass wir 2026 nun zum dritten Mal Star Fox 64 durchspielen dürfen, nach dem Original von 1997, dem 3DS-Remake von 2011, eben die Switch 2-Fassung von 2026. Also fast alle 15 Jahre irgendwie kommt da ein Remake in den Handel, zumindest ein 1:1 Remake, was das eigentliche Spiel angeht, denn ich weiß ja jetzt, dass alle immer sagen, das Spiel wurde 5-mal geremaked. Star Fox Zero spielt sich anders, hat andere Levels und so weiter. Und wer jetzt halt immer sagt, ja, Star Fox 64 ist ein Remake von Starwing oder Star Fox, ja, spielt's nochmal. Wie gesagt, die Story ist gleich, aber das Spiel unterscheidet sich so, so krass. Deswegen gehe ich mit diesem, mit diesem neuen Trend da nicht mit. Von wegen, ja, 4-5 Mal dasselbe Spiel. Die spielen sich alle sehr unterschiedlich, eben außer Star Fox 64, Star Fox 64 3D. Und jetzt wahrscheinlich das neue Star Fox, das am 25. Juni für die Nintendo Switch 2 erscheint. Das Spiel bekommt einen komplett visuellen Overhaul. Neue cinemastische Cutscenes mit vollständiger Sprachausgabe, ein Orchester-Soundtrack, ein Challenge-Mode, optionale Maussteuerung und einen brandneuen 4 gegen 4 Multiplayer-Modus. Also, zurück zu den Wurzeln mal wieder, aber wie eben schon erwähnt, haben wir jetzt seit 10 Jahren gar nichts mehr zu Star Fox bekommen. Und wer unter 20 kennt Fox McCloud wirklich? Die meisten Spieler oder jüngeren Spieler, sag ich jetzt mal, dürften zum ersten Mal von Fox McCloud im Super Mario Galaxy Film gehört haben. Und das ist, denke ich, der Punkt. Dieses Spiel ist nicht primär für alte Leute wie mich gedacht, die schon 1993 irgendwie Starwing auf dem SNES mit so 15, 20 FPS gespielt haben. Und dann feierten wir Monate nach dem Release des N64 im Jahr 1997 Lilith Wars, das eben auch Rumble-Funktion salonfähig gemacht hatte, weil der Rumble-Pack gebundelt wurde mit dem Spiel. Das 2026er-Spiel ist für eine Gamer-Generation, für die dieser Fuchs in einem R-Wing schlicht neu ist. Und in diesem Kontext ergibt es absolut Sinn, die Geschichte mit dem einen Spiel anzufangen, das bekanntermaßen funktioniert hat und nebenbei auch das beste Spiel der Serie ist. Und ich denke, dass dies nun wirklich, also diesmal wirklich ein Reboot der Serie ist, ein Neustart, die ja das Fundament, worauf aufgebaut wird. Schließlich heißt das Spiel auch nicht Star Fox 64 Reimagined oder Star Fox 64 Remake. Es heißt einfach schlicht Star Fox. Und ich denke, das ist auch der perfekte Punkt für neue Spieler, um da einzusteigen. Optisch macht es richtig was her, also von der lebendigen Welt Cornerias bis zu den verseuchten Ozeanen von Zonis, der Lava-Welt. Oder wenn man eben durch Asteroidenfelder fliegt, hier wird die Power der Switch 2 voll ausgeschöpft und es dürfte eins der hübschesten Nintendo-Spiele ever sein. Deswegen weiß ich auch nicht, warum bei IGN einer gemeint hätte, das würde aussehen wie ein Dreamcast-Spiel, der soll mal bitte ganz schnell nochmal ein paar Dreamcast-Spiele zocken. Die Cutscenes sind auf einem ganz anderen Niveau als alles, was Nintendo bisher zu bieten hatte. Und letztendlich will ich genau sowas von Nintendo sehen. Aufwendige, zeitgemäße Zwischensequenzen mit richtig guter Synchronisation. Gerade der Prolog, der da als Video gezeigt wurde, das könnte ja aus einem Film sein. Und das ist etwas, was ich von Nintendo gar nicht gewohnt bin und deswegen habe ich nur gedacht, wow, das ist toll. Und ich glaube halt auch, wenn jetzt endlich zwischen den Missionen diese Zwischensequenzen auftauchen, die dann so die Geschichte erzählen, dass dadurch das Spiel auch noch massiv aufgewertet wird. Und ja, die neuen Charakterdesigns brauchen für viele Leute etwas Eingewöhnungszeit. Ja, der Sprung von Fox im Mario Galaxy Film, der sehr klassisch wirkt, zu diesem realistischen Stil, das ist vielleicht für manche etwas holprig, ja, die tierhaften Beine statt der menschlichen Gliedmaßen, die Charaktere bisher mal hatten, das ist eine Sache, die bei vielen negativ hängen geblieben ist. Wer das aber pauschal als hässlich abstempelt, der ist meiner Meinung nach einfach nur negativ, um negativ zu sein. Ich freundete mich schon während der Direct mit dem Design an. Spätestens als der Prolog gezeigt wurde, war ich völlig begeistert. So möchte ich mehr Nintendo-Spiele sehen mit toll präsentierter Story und einer richtig guten Vertonung. Das kann ich auch nicht oft genug sagen. Außerdem gibt es auf der japanischen Webseite ein paar Artworks, die richtig gut aussehen. Das erinnert alles eben viel mehr an die Renderings von Fox und Co. auf der Super Nintendo Verpackung. Da wurden ja damals so Figuren eingesetzt und deswegen passt das auch sehr zur Serie und kehrt damit irgendwie vollständig zu den Wurzeln zurück. Übrigens auch beim Logo, da hier ebenfalls das Logo vom allerersten Spiel verwendet wird und nicht die andere Schriftart, die es bei Star Fox 64 und Star Fox 64 3D gab. Die Kampagne ist weiterhin das Herzstück mit verschiedenen Planeten, Asteroidenfeldern und Dogfights, leicht normal. Und wer alle Medaillen sammelt, schaltet den Expert-Modus frei. Wie im Original gibt es verschiedene Routen und damit unterscheidet sich jeder Durchgang. Denn je nachdem, wie gut ihr in einem Level abschneidet, ob ihr versteckte Passagen findet, ändert sich die Route. Und ich glaube, wer alle Routen sehen will, der muss wahrscheinlich 20 Stunden oder so spielen. Also da ist dann schon etwas vorhanden, was auch den die Spielzeit erhöht. Klar, kommen wir nachher noch zu. Wer einfach nur das Spiel durchspielt, ist in so einer Stunde, anderthalb Stunden fertig. Dann gibt es den neuen Challenge Mode. Hier spielt ihr bereits abgeschlossene Level mit neuen Zielen und Herausforderungen, die im normalen Kampagnenmodus nicht vorkommen. Also da müsst ihr beispielsweise einen speziellen Gegner finden und besiegen oder halt die Bombe einsetzen, um dann irgendwie 10 Gegner oder so gleichzeitig zu besiegen. Also solche Geschichten. Erneut eine gute Methode, um die Wiederspielbarkeit zu erhöhen. Und diesen Modus kann man nur im Normal- und im Expertenmodus spielen. Und schließlich gibt's den Battle Mode, 4 gegen 4, Team Star Fox gegen Team Star Wolf, bis zu 8 Spielern also gegeneinander, 3 Maps, 3 verschiedene Spielziele, eine Zone auf Corneria müsst ihr dann sichern oder Energiekristalle auf Ficina sammeln oder Fracht von Weltraumpiraten im Sektor Y einsammeln. Also Sektor Y im Deutschen. Online und lokal ist das dann spielbar, auch via Gameshare mit dem Gamechat-Feature. Apropos Gamechat, ihr könnt als Fox McCloud oder jedes andere Crewmitglied irgendwie da erscheinen. Mit einem interaktiven Avatar, der eure Mimik und Bewegungen spiegelt, vorausgesetzt, ihr habt eine kompatible USB-Kamera an eurer Switch 2 angeschlossen. Dann gibt's noch AR-Filter mit Fuchsohren oder Falco Schnabel. Das klingt alles sehr verspielt. Ich meine, dieses Quirky Nintendo mochten wir alle während der DS- und 3DS-Ära. Und ich glaube, diesmal ist das sogar einfach ein charmantes Gimmick und endlich mal eine gute Nutzung für die Kamera. Und also von daher war das irgendwie süß. Joy-Con 2 Maussteuerung ist im Kampagnen- und Challenge-Modus verfügbar, damit ihr intuitiver zielen könnt, dann auch aus der Cockpit-Ansicht. Wenn ein zweiter Spieler dazukommt, kann einer fliegen und der andere schießt. Auch das kann sehr spaßig werden, so im Multiplayer mit der Freundin oder dem Kind oder dem Bruder oder was weiß ich. Alles cool. Das sind alles schöne Neuerungen, auch wenn es im Kern natürlich Star Fox 64 bleibt. Aber wie eingangs erwähnt, Star Fox 64 war das bisher beste Spiel der Reihe. Manche sagen, wie gesagt, dass es halt nur ein Remake des SNES-Spiels war, wird dem Spiel aber nicht gerecht, da das doch eine massive Neuinterpretation war. Und ich habe tatsächlich jetzt die letzten Tage genutzt, um einfach mal alle Star Fox-Spiele durchzuspielen. Das SNES-Spiel war Nintendos erstes Spiel mit 3D-Polygonen, damals realisierte mit dem Super FX-Chip. Für Texturen reichte die Technik dann nicht aus. Und so wirkte das immer wie ein Tech-Demo. Klar, für mich als Kind war das cool, irgendwie, oh, guck mal hier, toll, da hat mich das auch alles irgendwie nicht gestört, dass es halt nur so wenig Frames hatte und so weiter. Und ja, die Geschichte drehte sich um den wahnsinnigen Wissenschaftler Andross, der vom Planeten Corneria verbannt wurde, auf den Planeten Venom floh und nun eine Armee aufstellt, um das gesamte Lylat-System zu erobern. Da die kornerianische Armee chancenlos ist, beauftragt General Pepper das Söldnerteam Star Fox, die Invasion zu stoppen. Und in diesem reinen Singleplayer-Spiel übernehmt ihr dann die Rolle eben von Fox McCloud, der zusammen mit seinem Wingman Falco, Lombardi, Pepe Hare und Slippy Toad in ihren A-Wing-Raumschiffen in die Schlacht ziehen, um Andros zu stoppen. Schön. Nur kriegt man von der Geschichte nichts mit, wenn man es spielt, weil im Intro hat man eine kurze Texteinblendung. Noch nicht mal. Im Intro sieht man einfach nur diesen Angriff in-game und danach könnt ihr Levels wählen. Und damals sogar konkret von 3 Routen. Und jede Route hat einen anderen Schwierigkeitsgrad. Jede Route bringt euch natürlich von Corneria zu Venom. Ja, im Prinzip ist das eben der einfache, mittlere und schwierige Schwierigkeitsgrad-Modus. Man ja, wie gesagt, im Star Fox 64 verändert hat mit so einem dynamischen Routenwechsel. Aber es wird im Starwing eigentlich keine Geschichte erzählt. Wenn ihr eine Route wählt, sagt General Pepper nur, dass ihr gut gewählt habt. Und im nächsten Level gibt es vielleicht einen Tipp von ihm, dass ihr irgendwie die L-Taste nutzen könnt. Oder der Hinweis, dass Andros irgendwas Böses gemacht hat. Und das sind aber so maximal 1-3 Sätze. Während den Levels gibt es dann Einblendungen eurer Teammitglieder, die dann einen Spruch ablassen oder viel öfters um Hilfe bitten. Und so hüpft ihr dann von Level zu Level, bis ihr Andros erledigt habt. Es ist halt nur ein Super Nintendo-Spiel letztendlich. Aber vielleicht ist diese geringe Story-Präsentation und das wenig Story, was man irgendwie hat, auch einer der Gründe, warum ich das Spiel jetzt nie so als zwar als Vorlage gesehen habe, aber warum ich Star Fox 64 eben nicht als Remake damals angesehen habe, ist, ich habe halt einfach nur gesagt, okay, die Story ist von der Ausgangsbasis ähnlich, so wie jedes Zelda oder fast jedes Zelda irgendwie so ein, hat einen Link und hat eine Zelda und Ganon oder Ganondorf ist der Böse und bei Mario taucht dann immer Bowser auf und so habe ich halt gedacht, dass dieser Andros eben auch einfach bei jedem Spiel dabei ist und mehr habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Und ja, deswegen Star Fox 64 erzählt exakt dieselbe Geschichte, nur diesmal gibt's eben einen Einführungstext, wo übrigens auch der Vater von Fox McCloud erwähnt wird im Text, nämlich das, was wir jetzt bei der Star Fox Direct gesehen haben, nämlich den Prolog, wie James McCloud verraten wird. Das gab's beim N64 nur in Textform. Und das hier zum ersten Mal zu sehen, war auch ganz cool. Und ja, es gibt also diesen Einführungstext und es gibt wenige Zwischensequenzen. Die Präsentation der Story ist eine ganze Klasse besser und das Spiel ist auch abwechslungsreicher. Ja, man merkt den Generationssprung vom Super Nintendo zum N64 an jeder Ecke. Es gibt jetzt auch Bodenmissionen, via so ein Panzer oder auch per U-Boot irgendwie das Meer unsicher machen. Es gibt, wie erwähnt, keine festen Routen mehr, sondern je nachdem, wie ihr euch in der Mission anstellt, ändert sich der Levelpfad, habe ich eben erwähnt. Und ich finde halt, dass der Wiederspielfaktor extrem hoch ist. Das Star Fox 64 ist eins der Spiele, was ich am meisten durchgespielt habe, auch jetzt auf dem 3DS, wo ja dann Bewegungssteuerung dazu kam, diverse Modi, man konnte einen 3DS-Modus spielen, der etwas leichter ist, oder eben die Original N64-Kampagne. Das hier auf der SW2-Hardware mit komplett neuer Grafik, Zwischensequenzen, Sprachausgabe, Multiplayer, Challenge-Modus, das wird aber eine ganz andere Erfahrung sein, als eben die anderen beiden Remakes, die ich jetzt angesprochen habe. Ich habe das Original angesprochen und ein Remake, sorry dafür. Aber die Arcade-DNA ist weiterhin kein Nachteil. Es gibt, wie gesagt, mehrere Routen, Highscore-Abzeichen, Expert-Modus, Geheimnisse zu entdecken, ihr könnt da wirklich, habe ich eben erwähnt, Dutzende Stunden investieren. Ja, wenn ihr natürlich nur einmal durchspielen und fertig sein wollt, dann ist das wahrscheinlich das falsche Spiel, weil dann eben erwähnt, dafür lohnt sich das Geld wahrscheinlich nicht mit einmal durchspielen. Und dann sagen, okay, das war's, danke, tschö. Und deswegen bin ich sehr auf diesen Mehrspielermodus gespannt. Star Fox Zero hatte beispielsweise viel weniger Inhalt zu bieten als jetzt dieses neue Remake. Also da gab's ja so gut wie gar nichts außer Story-Modus am Anfang. Ja, ich denke, dass 3 Maps im Multiplayer schon etwas wenig sind. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht schönreden. Jede Map hat andere Ziele, die habe ich am Anfang erwähnt. Und das alles dann online in Teamkämpfen, in privaten Matches oder eben gegen unbekannte Spieler kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dazu wird Gameshare unterstützt. Ihr könnt mit bis zu 4 Spielern lokal oder online über Gameshare spielen. Während Game Share Online nur für Nintendo 2.2-Systeme verfügbar ist, ermöglicht lokales Gameshare eben das Teilen kompatibler Spiele auf Switch 2 und Switch 1 Spielen. Und ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Ich habe mir jetzt mehrere Reactions-Videos angeschaut. Ist für mich ein guter Start für das zweite Jahr der Switch 2. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Fassung oder einer wichtigen Komponente noch. Mario Tennis Fever ist das beste Mario Tennis Spiel, hat sich aber bisher nicht gut verkauft. Ein Grund dürfte es sein, dass Nintendo das Spiel digital für 69,99 Euro und physisch für 79,99 Euro verkauft. Deswegen ist es erfreulich, dass Star Fox in der Digitalversion 49,99 Euro kostet und in der physischen Fassung 59,99. Ja, ich weiß, nochmal 10 Euro weniger wäre besser gewesen. Viele kritisieren das Spiel ja bereits wegen der kurzen Spielzeit, deswegen habe ich das schon so oft erwähnt. Ich bin jedenfalls froh, dass das Spiel etwas weniger kostet und ich hoffe, dass die Verkaufszahlen stimmen und der Weg damit frei wird für neue Star Fox Spiele. Denn das Kern des Problems der Serie ist, jedes Mal, wenn Star Fox versucht hatte, neue Spiele zu machen, also Adventures, Assault, Command oder Zero, floppten diese. Und ich habe es erwähnt, Star Fox 64 ist das meistverkaufte Spiel. Und das ist halt so eine komische Serie, weil wir hatten halt einerseits diese ganzen Remakes oder sehr ähnliche Spiele, die sich sehr an Star Fox 64 orientieren. Dann hatten wir aber auch Star Fox Assault, was mehr, was seltsame Bodenmissionen dabei hatte und sich manchmal ein bisschen mehr wie so ein Ace Combat spielte, also nicht mehr so ganz Rails-mäßig unterwegs war. Dann hatten wir Star Fox Command, das war ein Mix aus Echtzeitstrategie und Rail-Shooting. Es ist eine ganz seltsame Serie. Man hatte entweder sehr andere Spiele, ich meine Star Fox Adventures, das war einfach nur ein Zelda-Klon. Wir hatten entweder was ganz Konventionelles oder so experimentelle Geschichten. Und da aber eben diese experimentellen Spiele wie Command so floppte, von Command bis Star Fox Zero sind 10 Jahre und zwischendurch gab es halt nochmal ein Star Fox 64 Remake, 5 Jahre nach Command. Und jetzt muss man wieder 10 Jahre warten, bis ein neues altes Star Fox irgendwie erscheint. Star Fox Zero hat auch irgendwie so ein schlechtes Timing gehabt. Wenn das Spiel, das ist im letzten Wii U-Jahr erschienen auf einer gefloppten Konsole und es hätte vielleicht mit einer anderen Steuerung auch im ersten Switch-Jahr erscheinen können. Und dann wäre die Resonanz möglicherweise komplett anders gewesen. Ich, wie eingangs erwähnt, denke, dass das jetzt der richtige Schritt ist, quasi die ultimative Star Fox 64-Fassung zu veröffentlichen, damit neue Kunden, Spieler anzusprechen und auf dieser Basis irgendwie aufbauen. Star Fox 64 ist bald 30 Jahre alt, das letzte 1:1 Remake ist 15 Jahre alt, jetzt kriegt man also nochmal diesen Klassiker modernisiert. Man hatte den Cameo-Auftritt von, ein richtiger Auftritt von Fox McCloud im Super Mario Galaxy Film und ich denke, dass Nintendo einfach darauf spekuliert, dass Leute, die den Film gesehen haben, hey, wer ist denn dieser Fuchs, der ist ganz cool, gibt's dafür ein Spiel? Und auf einmal gibt's dann dazu ein Spiel leicht zu kaufen. Ich freue mich. Ich bin optimistisch, dass das jetzt endlich einfach der Neubeginn sein wird, für den mal Star Fox Zero gedacht war. Ich werde das Spiel hier testen und dann in guten 6 Wochen euch drüber berichten, wie es denn so ist. Aber in der letzten Woche gab es jetzt nicht nur die Star Fox Direct, sondern auch die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2026 von Nintendo. Das ging ja vom 1. April 25 bis zum 31.03.26. Der Umsatz stieg um 68,6% auf 2,313 Billionen Yen, also ungefähr 12,54 Milliarden Euro. Der Gewinn erhöht sich damit um 52,1% und beträgt 424,056 Milliarden Yen. also 2,30 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Nintendo weltweit 3,8 Millionen Switch verkaufen. Im Vorjahr waren das noch 10,80 Millionen Einheiten. Also Rückgang von 64,8% bei der Switch 1. Also die läuft wirklich langsam aus. Seit der Markteinführung konnten 155,92 Millionen Switch verkauft werden. Ob die PS2 mit ihren 160 Millionen noch eingeholt werden kann, ist fraglich. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet Nintendo nämlich nur 2 Millionen Switch zu verkaufen und damit würde die Switch dann in einem Jahr auf 157,92 Millionen Verkäufe kommen. Also da würde immer noch ein bisschen fehlen zu 160 Millionen. Ich habe aber meine Zweifel, ob die Original-Switch noch so viel länger produziert wird, um irgendwie diese 160 Millionen zu schaffen. Letztendlich interessiert sich Nintendo für diesen Rekord ohnehin nicht, denn die wollen jetzt lieber Switch 2 Konsolen verkaufen. Und ich finde auch die Switch viel imposanter, also als Verkaufserfolg, als es die PS2, da sich das Gerät ohne große Preisreduzierung fast so oft verkaufte wie die PS2, bei der ja über 50 Millionen Geräte für unter 129 Euro verkauft wurden. Also da gab es ja auch, als die PS3 schon draußen war, irgendwie ganz viele so 99 Euro Angebote. Also deswegen, heutzutage werden ja die Konsolen teurer im Laufe des Lebenszyklus und nicht günstiger. Von der Switch 2 wurden im letzten Geschäftsjahr 19,86 Millionen Einheiten verkauft. Und da sprechen wir über einen 10-Monats-Zeitraum, was absolut verrückt ist. Fast 20 Millionen Konsolen, das ist verdammt krass. Also wird dann innerhalb vom ersten Jahr die Switch 2 sich so 20 oder 21 Millionen mal verkauft haben. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob es der Rekord ist fürs erste Jahr. Wenn nicht Top 3 oder irgendwie sowas auf jeden Fall von allen Konsolen. Ich denke, es ist sogar Rekord. Bei den Switch 2 Spielen sieht es dann folgendermaßen aus von Gesamtverkaufszahlen. Mario Kart World 14,70 Millionen, Donkey Kong Bonanza 4,52 Millionen, Pokémon Pocopia 4 Millionen, Pokémon Legends ZA Nintendo Switch 2 Edition 3,94 Millionen, Kirby Air Riders 1,87 Millionen, Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung 1 Million. Ich weiß, dass sich im Internet jetzt Leute wieder enttäuscht zeigen, dass Donkey Kong Bonanza im letzten Quartal sich nur 300.000 Mal irgendwie verkaufen konnte, während Nintendo bei den Investoren dieses Spiel sogar aber als Positivbeispiel nannte. Also Nintendo sagt, ach, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit den Verkaufszahlen und von der Langlebigkeit. Was erwarten die Leute? Also fast 23% aller Switch 2 Besitzer haben Donkey Kong Bonanza gekauft. Das ist sehr gut. Und ja, Pokémon Pocopia hat Bonanza in viel kürzerer Zeit fast überholt. Aber da reden wir eben immerhin von Pokémon, der größten Videospielmarke der Welt. Kirby Air Riders wird die 2 Millionen Marke knacken. Und das ist für diese Art von Spiel auch super. Vor allen Dingen zu dem Verkaufspreis. Da haben wirklich die Fans zugeschlagen. So ungefähr koste es, was wolle. Und das war eben bei Mario Tennis Fever nicht der Fall. Das hat unterperformt, nicht über 1 Million Mal verkauft. Mario Tennis Aces für Switch verkaufte sich in der ersten Woche oder in den ersten 2-3 Wochen 1,38 Millionen Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fever sich jetzt über 1 Million Mal verkauft hat. Es hat sich ja allein in Japan um die 200.000 Mal verkauft gehabt. Aber bis Ende März eben nicht über 1 Million. Und es verkauft sich damit definitiv schlechter als Aces. Und ich denke, dass die Preispolitik damit zu tun hat. Und möglicherweise ist auch dieses Unterperformen der Grund, warum wir Splatoon Raiders und Star Fox für 50 Euro digital bekommen. Das wäre ein guter Preis für Mario Tennis gewesen. Metroid Prime 4 Beyond hat sich auch nicht so gut verkauft, wie erhofft. Wir wissen, dass es sich insgesamt über 1 Million Mal verkauft hat, aber eben nur, wenn man Switch 1 und Switch 2 zusammenrechnet. Pro Plattform hat es sich also unter 1 Million Mal verkauft und taucht deswegen auch nicht in der Statistik bei Nintendo auf, die ja immer nur Spiele nennen, die sich innerhalb von dem Geschäft ja über 1 Million Mal verkauft haben. Schade, denn ich mochte das Spiel sogar, auch wenn es genügend Schwächen hat. Ich denke aber auch irgendwie, dass es schlechter dargestellt wird, als es wirklich ist. Das hat ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun und der langen Entwicklungszeit. Und dass man halt seltsame Entscheidungen getroffen hat, wie diese Wüste und das Kristalle zerstören, da so zentral in den Fokus zu stecken. Bei den Switch 1 Fassungen gab es hingegen 2 große Gewinner. Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün haben sich über 4 Millionen Mal verkauft. Und ja, ich weiß noch, wie die Hater fragen, wer sich denn für 20 Euro ROMs kaufen würde. Hier habt ihr die Antwort, 4 Millionen Leute. Am Tomodachi Live, wo Träume wahr werden, hat sich über 3,8 Millionen Mal verkauft und dürfte eines der meistverkauften Switch Spiele in diesem Jahr wären. Übrigens 40% der Verkäufe waren von Leuten, die eine Switch 2 schon besitzen. Und um das nochmal einzuschätzen, das 3DS-Spiel von Tomodachi Life hat sich 6,72 Millionen Mal verkauft. Kann sein, dass das dann überholt wird mit der Zeit. Viele haben sich an diese exorbitant guten Softwareverkäufe der Switch-Generation gewöhnt und dann haben vielleicht noch ein bisschen vergessen, dass das eher die Ausnahme ist, weil heute leben wir in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation, wo alles immer teurer wird und die Menschen sehr viel sparsamer sind. Und ob es uns gefällt oder nicht, bei Videospielen kann man extrem gut sparen. Und ich glaube nicht, dass irgendein Spiel sich besser, also neue Ableger auf der Switch 2 sich besser verkaufen wird als der Switch-Vorgänger. Also ich glaube nicht, dass das nächste Animal Crossing sich 49 Millionen Mal verkauft. Mario Kart World wird sich nicht 70 Millionen Mal verkaufen. Ich glaube, das Zelda ist ja auch Breath of the Wild 30 Millionen Mal. Tears of the Kingdom ist irgendwie über 20 Millionen Mal. Ich würde es nicht wundern, wenn das nächste Zelda sich dann nur 15 Millionen Mal verkauft oder irgendwie sowas. Und dann alle immer wieder sagen, oh Gott, flop, flop, flop. Und dann einfach ignorieren, dass also jetzt bis auf GTA oder so, verkauft sich eigentlich kein Spiel so gut, wie das während der Switch 1 Generation passiert ist. Und ja, deswegen müssen wir uns wahrscheinlich einfach daran gewöhnen, dass die Switch 2 selber als Konsole wird sich nicht besser verkaufen als die Switch 1 und die Spiele eben auch nicht. Und das werden viele nicht kapieren und deswegen werden wir auch immer wieder Flop, 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 Flop Geschichten in den nächsten Jahren hören. Und da sind wir halt auch beim nächsten unangenehmen Thema, was halt Preise angeht, nämlich wir haben diverse Kriege auf der Welt, wir haben KI-Unternehmen, die RAM-Bausteine kaufen, wodurch alles nun mit Elektro teurer wird. Deswegen haben Microsoft und Sony mehrfach die Preise für ihre Konsolen erhöhen müssen. Grafikkarten sind so teuer wie nie zuvor und versucht man jetzt eine SSD zu kaufen, da zahlt ihr vielleicht 2 bis 3 Mal so viel im Vergleich, was ihr vor 1-2 Jahren dafür bezahlt habt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch Nintendo den Preis der Switch 2 erhöhen muss. Und zu dem ganzen Problem kommen dann noch die Währungsschwankungen, die Auswirkungen von Zöllen in verschiedenen Märkten und so weiter. In Summe rechnet Nintendo für das laufende Geschäftsjahr mit rund 100 Milliarden Yen Mehrkosten. Und da die Switch 2 noch mitten in der Wachstumsphase ist, fällt das Nintendo jetzt nicht so leicht, die Preise zu erhöhen und damit eben den Wachstum abzuschwächen. Aber trotzdem werden jetzt die Preise erhöht. In Japan wird die Switch 2 ab dem 25. Mai 59.980 Yen kosten. Bisher waren es 59.980 Yen. Es handelt sich also um eine Preiserhöhung von knapp 50 Euro. Ab dem 1. September kostet die Switch bei uns 499,99 Euro. Bisher waren es 469,99 Euro unverbindliche Preiseempfehlung. In den USA steigt der Preis ab September auf 499,99 Dollar, von zuvor 449,99 Dollar. Und in Kanada werden es 679,99 kanadische Dollar, anstatt wie bisher 639,99 kanadische Dollar. Interessant dabei ist, dass überall mindestens 50 Dollar angezogen wird, in Europa aber nur 30 Euro, dürfte damit zu tun haben, dass das Europageschäft nicht ganz so gut läuft, wie es laufen könnte oder wie sich Nintendo erhofft hat und deswegen man unbedingt unter dieser 500-Euro-Grenze bleiben möchte. Der Nintendo-Präsident Furukawa hat dann auch bereits gesagt, dass diese Preiserhöhung die gestiegenen Kosten nicht vollständig abdeckt. Furukawa machte deutlich, dass Nintendo diese Kosten nicht hätte weitergeben müssen, wenn es sich um so vorübergehende Effekte gehandelt hätte. Man geht aber davon aus, dass diese Faktoren mittelfristig bestehen bleiben und dann wäre es eben unklug gewesen, die Profitabilität des Hardware-Geschäftes dauerhaft zu belasten. Also vielen Dank an alle Krisen und unseren KI-Bros. Er entschuldigte sich für die Preiserhöhung und meinte, dass sie es mit tollen Spielen wieder gut machen möchten. Trotzdem gehe ich halt davon aus, dass noch weitere Preiserhöhungen kommen werden. Ich denke halt im nächsten Jahr kommt dann wieder so eine 30, 40, 50 Euro Erhöhung. Eben wie bei der PS5, wo dann auch irgendwie alle ein, zwei Jahre jetzt mittlerweile der Preis erhöht wird. Ich finde es aber gut, dass Nintendo für unsere Märkte bereits 4 Monate im Voraus das alles kommuniziert hat. Sony und Co. machten ja oft sowas wie, hey, ab nächster Woche kostet es mehr. Jetzt kann jeder, der Interesse hat, an eine Switch 2 überlegen, so über dem Sommer, ob er da zuschnappt und vielleicht 30 Euro spart. Also ab September wird es teurer. Die Preiserhöhung ist dann auch einer der Gründe, warum Nintendo erwartet, nur noch 16,5 Millionen Switch 2 im aktuellen Geschäftsjahr zu verkaufen. Also deutlich weniger als im ersten Jahr, für sich genommen aber immer noch gut. Wir hätten dann, wenn die das einhalten, in einem Jahr über 36 Millionen Switch 2 verkauft. Und die Switch 2 würde also in den ersten 2 Jahren mehr Konsolen verkaufen als GameCube, Xbox, Xbox Series X, Mega Drive oder das Nintendo 64. Das sollte man sich bei den ganzen, ja, auch negativen Meinungen im Internet einfach mal vor Augen halten. Die Switch 2 verkauft sich gut, es werden neue Spiele kommen und ich denke, dass wir ein interessantes Software-Line-Up haben werden. Wir stehen ja kurz vor einem neuen Yoshi-Spiel. Im Juni kommt Star Fox, Juli gehört Rhythm, Paradise Groove und Splatoon Raiders. Fire Emblem könnte im August oder September erscheinen und dann gibt's ja noch die Gerüchte um The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake und laut Furukawa gibt es noch mehrere nicht angekündigte Titel, die in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erscheinen werden. Das läuft bis März 2027, also bin ich jetzt schon gespannt, was das diesjährige Herbst-Line-Up für die Switch 2 sein wird, denn im Prinzip kennen wir einfach nichts außer Fire Emblem. Und ich denke, er spricht von mehreren nicht angekündigten Spielen. Also geht's nicht nur um das unmögliche Zelda Remake. Und da dieses Jahr kein Pokémon erscheint, bin ich doppelt gespannt, was wir da noch so bekommen werden. Nintendo räumte offen ein, dass die Spielentwicklung heute deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als früher. Furukawa bezeichnete es als Idealvorstellung, viele neue Titel in rascher Folge zu veröffentlichen. Wies aber darauf hin, dass die Realität etwas komplizierter sei und man arbeitet aktiv daran, Entwicklungsstrukturen und Prozesse weiter zu verfeinern. Zusammenfassung könnte es also viel schlimmer sein. Nintendo muss eben durch ein sehr schwieriges Marktumfeld navigieren. Der gute Start der Switch 2 und eine prall gefüllte Software-Pipeline sollten dabei helfen. Einzig wir Fans sind dann mitunter ungeduldig, da Nintendo eben nicht mehr Spiele Jahre im Vorfeld ankündigt, sondern vielleicht Wochen wie bei Star Fox oder maximal ein Jahr wie bei Splatoon Raiders. Finde ich insgesamt besser so. Wir erinnern uns ja noch an die lange Wartezeit auf Metroid Prime 4 und trotzdem verstehe ich diejenigen, dessen Lieblingsserien noch keinen Switch 2 Ableger bekamen und gerne wissen würden, wann diese Spiele dann endlich erscheinen. Und aber um die großen Serien wie Zelda, Mario, Animal Crossing oder Smash müssen wir uns ja keine Sorgen machen, die kommen sowieso. Mittlerweile bin ich bei den kleineren Serien aber auch hoffnungsvoll. Wenn Rhythm Paradise und Kirby Air Rider neue Fortsetzungen erhalten und wenn Star Fox ein aufwendiges Remake bekommt, dann kann wirklich jedes Spiel zurückkommen. Gebt mir einfach ein neues 3D F-Zero und Wave Race. Danke. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.